Wir haben heute einen Abschnitt, den vielleicht gewisse Leute gar noch nicht gelesen haben oder gewisse Leute eher überflogen haben beim Lesen. Ein Abschnitt aus dem Richterbuch. Und das Richterbuch, das ist für uns oft ein bisschen komisch, ein bisschen abstoßend, ein bisschen fern. Wir lesen es oft so ein bisschen distanziert, so ein bisschen, ja, das hat nicht mehr so viel mit uns heute zu tun. Aber in dem vergessen wir, was der Paulus im 1. Korinther 10, 11 schreibt, nämlich alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Also warum, dass wir über die Geschichte im Alten Testament predigen, uns den Kopf zerbrechen und lesen, hat den einfachen Grund, dass die genau wegen uns aufgeschrieben worden sind. Das ist nicht mehr aktuell. Und so spricht auch die heutige Erzählung direkt in unsere Zeit hinein. Und wir wollen den ersten Teil vom heutigen Abschnitt Römer 17, 1 bis 5 gerade zusammenlesen. Römer 17 gibt es gar nicht, wer es gemerkt hat. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der sprach zu seiner Mutter: Die 1100 Silberlinge, die dir entwendet worden sind und um deren Willen du einen Fluch oder Schwur ausgesprochen hast vor meinen Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir. Ich habe es entwendet. Da sprach seine Mutter: Gesegnet seist du, mein Sohn, von dem Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder, und seine Mutter sprach: Ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn. Dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll, darum gebe ich es dir jetzt wieder. Er aber gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied, der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus. So hatte also Micha ein Gotteshaus und er machte ein Ephod und Teraphim und weihte einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Es ist ein spannendes Kapitel, ein Kapitel, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht so genau weiß, so, ja okay, was hat das überhaupt in der Bibel zu suchen? Und vom Hintergrund ist das heutige Kapitel zeitlich etwa kurz vor dem Tod von Josa einzuordnen. Also obwohl das Richter 17 ziemlich spät im Richterbuch vorkommt, ist das nicht mehr chronologisch geordnet, sondern eigentlich ist das chronologisch viel weiter vorne anzusetzen. Warum? Das werden wir im Verlauf der Predigt noch herausfinden, weil der Text zeigt uns das eigentlich ziemlich klar. Wichtig für uns ist, dass die Erzählung bereits kurz nach der Landnahme passiert ist, also kurz nachdem Israel eigentlich ins verheißene Land mit dem Josa eingekommen ist. Und sie sich hoffentlich oder sehr wahrscheinlich immer noch an die grossen Taten und Gebote Gottes haben können erinnern. Die sind immer noch präsent gewesen, das ist noch nicht lang her, wann das passiert ist. Und so fängt unser Text an mit einem Diebstahl. Ein Diebstahl von 1100 Silberstücken. Und wenn man dem ein bisschen in der Bibel nachgeht, was so gebraucht wird, dann kann man zum Beispiel beim Salomo schauen, dass er für 150 Silberstück jeweils Pferd aus Ägypten importiert hat. Für 600 hat er Streitwagen können kaufen. Also man sieht, das war einiges an Geld gewesen. Das war jetzt nicht unbedingt gerade so ein Arbeiterlohn gewesen. Man kann davon ausgehen, dass das etwa 13 Kilo Silber gewesen sind, die da gestohlen worden sind. Das tut man auch nicht einfach unter Matratzen verstecken. Also ein grosser Betrag, und es kommt ein bisschen raus, ja, die Familie muss ziemlich reich gewesen sein. Und jetzt ist es aber auch verständlich, dass die Mutter, nachdem sie den Diebstahl feststellt, einen Fluch ausspricht und sagt: Verflucht ist der, der das gestohlen hat. Sie beleidigt den Dieb also mit einem Fluch. Und dummerweise ist aber ihr eigener Sohn, der Micha, der Dieb gewesen. Und irgendwie kommt er das mit über und er kommt Angst über vor dem Fluch und er geht zur Mami und sagt, ich habe es gestohlen. Und jetzt kommt die Mami mit der Rute für und sagt, so, Sohn, zuerst mal für mich. Nein, sie fällt in Lob aus und sagt, gesegnet bist du vor dem Herrn. Gesegnet bist du vor Jahwe. Umgehend versucht die Mutter, den ausgesprochenen Fluch in einen Segen zu umwandeln. Auch sie sieht irgendwo ein, oh, jetzt habe ich irgendetwas gemacht, was für meinen Sohn nicht so gut ist. Und das ist irgendwie das Hauptthema von dem ganzen Abschnitt, dass irgendwie der Micha und seine Mutter mit allen Mitteln versuchen, irgendwo den Fluch rückgängig zu machen, dem Fluch zu entflüchten. Und wie wir sehen werden, fallen sie in dem ganzen Weg immer noch weiter ins Morast hinein. Der Micha glaubt an die Wirksamkeit von Segen und Fluch. Und er glaubt auch an Jahwe. Er glaubt, dass irgendwo Gott über Fluch und Segen wirkt und dass das einen Unterschied macht. Dass das nicht etwas Harmloses ist. Doch er verfällt eigentlich in seinem Versuch, davor ins Flüchten, eigentlich alles, was man verfehlen kann. In diesem kurzen Abschnitt lesen wir nur schon von 7 Geboten, die von diesen 10 Geboten übertragen werden. Das erste ist, du sollst nicht begehren. Ja, er hat das Geld von seiner Mutter begehrt. Das zweite ist, das Begehren ist zum Stellen worden. 1100 Silberling, einfach so mal geklaut. Das dritte ist, er hat seine eigene Mutter bestohlen. Er hat seine Eltern nicht geehrt. Das vierte, dann ist noch gelogen worden, die Mutter hat das Geld zwar geweiht, das ganze Geld, aber irgendwie dann nur einen kleinen Teil, 200 Silberling davon verwendet. Das fünfte, für das, was sie es verwendet haben, war auch nicht sehr gescheit gewesen, nämlich zum ein Götzenbild machen. Sechstens, sie haben Gottes Namen missbraucht, indem sie Flüche und Segen ausgesprochen haben in seinem Namen. Und siebtens, sie haben nicht nur Abbilder gemacht, ein Götzenbild gemacht, sondern sie haben sogar noch mehrere Götter gemacht. Sie haben Teraphinen gemacht, sie haben ein gosniges Götterbild gemacht und sie haben eben noch ein Götzenbild gemacht. Also irgendwo sind da einige Götzenbilder rum gewesen. Es war nicht nur ein Abbild von Gott gewesen, sondern ein wahrer Götzentempel. Es ist irgendwie bemerkenswert, dass dabei weder der Micha noch seine Mutter irgendwie auf die Idee kämen, dass das nicht gut ausgehen kann. Dass das irgendwo nicht aufgeht am Schluss. Denn irgendwo haben sie ja Jahwe gekannt. Und sie haben irgendwie auch Angst oder Respekt vor ihm gehabt. Und darum haben sie irgendwie alles daran setzen, um irgendwo dem Gott zu gefallen. Aber sie haben eben falsch gemacht. Religiosität und Spiritualität bedeuten noch lange nicht, auch es richtig zu machen. Richtig zu glauben. Ja, der Micha und seine Mutter haben das Geld ganz Gott geheiligt, geweiht. Aber am Ende haben sie gleich damit da, was sie wollen. Und ganz richtig hätten sie eigentlich, nachdem sie das Geld Gott geweiht haben, das sollen nehmen. Und wir haben gelesen, dass er im Bergland Ephraim gewohnt hat. Das war nur ein kleiner Fußmarsch von der Stiftshütte entfernt gewesen, in Silo. Das Geld nehmen, dort herbringen und ganz Gott abgeben. In seinen Dienst stellen. Aber sie wollen es für ihre eigenen Ideen und Wünsche verwenden. Sie nehmen den Weg nach Silo nicht auf sich. Und das ist für uns eine grosse Warnung da. Wenn wir Gott etwas wehen, uns Gott irgendwie zur Verfügung stellen, Gott etwas versprechen, dann ist das nicht etwas Harmloses. Dann ist das nicht etwas, wo ich morgen am Morgen wieder sagen kann, oh, ich habe das doch nicht so gemeint. Nein, wir haben Gott etwas versprochen. Gott nimmt die Versprechen ernst. Wenn du versprochen hast, Herr, ich weihe mein ganzes Leben dir und ich gehe irgendwo in Mission und am nächsten Tag sagst du, oh, mache ich doch nicht. Du musst dir vielleicht überlegen, warum habe ich das versprochen? Vielleicht musst du dann nochmal überlegen, aber Herr, eigentlich bin ich da auch an mein Versprechen gebunden. Und es kann auch andere Sachen haben. Du hast vielleicht versprochen, Herr, ich gebe dir nicht nur 10%, sondern immer 20%. Dann wird es vielleicht doch wieder ein bisschen knapp. Dein Versprechen von Gott ist doch nicht mehr ganz so wichtig. Gott nimmt ernst, was wir ihm versprechen, was wir ihm weihen. Das ist nicht etwas Harmloses. Und das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir da vielleicht einmal ein törichtes Versprechen gegeben haben, dass wir dann auch zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Sagen, Herr, da habe ich irgendwie ein Seich versprochen. Vergib du mir das wieder. Aber wenn wir Gott auch etwas weihen, dann sollen wir es auch nicht wieder Micha machen, sondern dann gehört das ganz Gott und dann entscheidet Gott und sein Wille darüber, wie das verwendet wird. Wir können das nicht für den Götzendienst gleich verwenden, sondern wir müssen es eben nach Silo und seinem Willen unterstellen. In dem verzweifelten Versuch, also dem Fluch zu entflüchten, ladet der Micha noch viel mehr Flüche auf sich. Und wir können mal 5. Mose 27, 15 durchlesen. Das könnt ihr daheim gerne machen. Wie viel Flüche ladet der Micha sonst noch in dieser Stelle auf sich? Einer wird die rausheben, dort steht nämlich, verflucht sei, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht. Dumm gelaufen, hat er genau gemacht. Der Micha hat den Fluch wieder entwischen, aber er hat es aus seinem eigenen Können wollen tun. Und das ist die Tragik von dieser Geschichte, aber auch von der heutigen Zeit, dass wir versuchen, uns selber zu retten. Dass wir am Fluch selber versuchen, davon zu laufen und gar nicht merken, dass wir noch viel mehr in die falsche Richtung gehen. Wir tun alles für irgendwie Frieden, fürs Klima, für Gerechtigkeit, für Gleichstellung. Aber was Gott dazu sagt, spielt überhaupt keine Rolle. Am Schluss muss ich einen Frieden darüber haben. Am Schluss muss es für mich passen. Wir bauen uns unsere eigenen Religionen, wie das der Micha da macht. Und meinen dabei sogar noch, dass wir Gottes Segen erwarten können. Aber ein paar gute Absichten reichen nicht. Weil Gott hat klare Anweisungen gegeben, wie er verehrt werden will. Und zu dieser Zeit, als die Stiftshütte in Silo war, ist das an diesem Ort gewesen. Dort hat er verehrt werden müssen, nicht bei einem Micha daheim. Das war kein Gotteshaus gewesen. Und doch meinte Micha, seinen eigenen Weg zu gehen. Der Micha und seine Mutter haben gemacht, was sie selber für richtig halten. Und sie bauen ihre eigene Tempelkult auf, was absolut verboten war. Mit seinem Sohn als Priester, der nicht mal ein Aaronit war. Mit einem erbärmlichen Götzenbild, das dem 10 Gebot klar widerspricht. Obwohl die Stiftshütte nur einen kleinen Fussmarsch weit entfernt gestanden ist. Was für ein Verhöhnen vom lebendigen Gott, den wir da sehen. Und so ist das Fazit vom Verhalten von Micha deutlich im Vers 6. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es ist eine Aussage, die das ganze Richterbuch eigentlich zusammenfasst. Eine Aussage, die von Traurigkeit eigentlich nicht zu überbieten ist. Denn Israel hat einen König gehabt. Nämlich Gott selber war ihr König gewesen. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Er hat ihnen das Land gegeben. Er hat ihnen gesagt, wie ein Leben gelingen kann. Und doch ist die Aussage und das Fazit nur schon während der Zeit vom Josua schon, dass es eigentlich keinen König in Israel gibt. Der Micha baut da seine eigene Religion. Man könnte das auch Synkretismus nennen. Und er hat das gemacht, was ihn recht dünkt in seinen Augen. Er hat moralisch Relativismus gelebt. Und er hat nur seinen eigenen Vorteil gesucht, einen Materialismus. 3 Schlagpunkte, die heute in der heutigen Zeit genauso aktuell für unsere Gesellschaft sind. Wir vermischen alles ein bisschen. Wir suchen das, was wir für richtig halten, und wir suchen vor allem unseren eigenen Vorteil. Bis heute hat sich nicht viel geändert. Das Fazit ist auch heute noch, jeder tut, was recht ist, in seinen Augen. Und das sehen wir so stark in ganz vielen Bewegungen, die momentan kommen. Wenn wir Gott und seinen Willen aus den Augen verloren haben, dann ist unser Maßstab nur noch in uns selber und unseren guten Gefühlen zu finden. Es ist eine rein subjektive Sache geworden, ein rein Empfinden. Ich tue, was ich für richtig halte, wenn es ja mir nicht schadet und am nächsten, dann ist das schon in Ordnung. Und wir sehen, es gibt keine Instanz, die außerhalb von mir etwas zu sagen hat. Wir wollen selber bestimmen, was gut und böse ist. Und in dem verfallen wir wie der Micha in tiefen Morast von der Sünde. Und das sehen wir jeden Tag in unserer Gesellschaft, im Alltag. Und es gibt nur einen Weg, um aus dieser Situation rauszukommen, nämlich eine radikale Umkehr zu dem, was Moral wirklich vorgehen kann. Zu Gott selber. Nur dann, durch Gottes Gnade, kann der Fluch durchbrochen werden. Aber das erfordert auch eine Selbstaufgabe, eine Selbstverleugnung, wie das Jesus in Matthäus 16, 24 bis 26 beschreibt. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Spannend, dass der Vers 25 an Micha erinnert. Und irgendwie dem Fluch hat wollen entflüchten, aber eben am falschen Ort. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nichts. 1100 Silberling sind zu wenig. Gott will auch König in deinem Leben sein. Und er ist ein absolut guter König. Aber das erfordert auch, dass wir unsere eigene Krone vor ihm ablegen. Dass wir nach seinem Willen, nach seinen Ratschlüssen leben. Und die nächsten Verse lesen, Verse 7 bis 9. Es war aber ein junger Mann aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Judas. Der war ein Levit und hielt sich dort als Fremdling auf. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem, Juda, um sich als Fremdling dort niederzulassen, wo er etwas Geeignetes fände. Als er so seines Weges ging, kam er auf das Bergland Ephraim zum Haus Michas. Da fragte ihn Micha: Wo kommst du her? Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit von Bethlehem, Juda, und bin unterwegs, um mich dort als Fremdling niederzulassen, wo ich etwas Geeignetes finde. Die Geschichte endet noch nicht, sondern nachdem der Micha seine eigene Religion unter falschem Namen gegründet hat, kommt plötzlich eine weitere Person ins Spiel. Es ist ein junger Levit, der irgendwo umherzieht. Und spannend ist dabei, dass der Levit aus Bethlehem, Juda kommt. Und eigentlich ist der Levit von Gott 48 Städte zugewiesen worden, wo sie haben können wohnen, wo sie Land hatten, wo sie haben können leben und Familie gründen und was auch immer. Und Bethlehem, Juda hat nicht dazugehört. Also er kommt schon irgendwie von einem falschen Ort. Und jetzt wird er als Fremdling leben, obwohl er ja eigentlich in dieser Stadt auch schon Fremdling war. Irgendwo hat das nicht ganz geblickt. Und er wird als junger Mann bezeichnet. Und das könnte darauf hinweisen, dass er noch unter 25 war. Weil ab 25 hat ein Levit eigentlich den Dienst an der Stiftshütte aufnehmen. 4. Mose 8, 24 kann man das so schnell lesen. Und so lungert er jetzt irgendwo rum in der Umgebung und sucht nach Beschäftigung, nach Unterhaltung, obwohl er als Levit eigentlich vom ganzen Volk Versorgung bekommen hat. Der Levite ist immer ein Anteil von allen Stämmen zugewiesen worden. Eigentlich hätte er gar nicht rumlungern müssen. Sondern er hat sich vorbereitet auf seinen Dienst, er konnte seine Felder pflegen, Familie gründen, was auch immer. Aber das war ihm anscheinend nicht genug gewesen. Er sucht nach Karrieremöglichkeiten. Und so irrt er jetzt irgendwie ohne genaues Ziel durch sein Leben und landet direkt am falschen Ort. Statt in Silo landet er im Götzenhaus von Micha. Der wahre Gottesdienst ist wiederum um wenige Kilometer verfehlt worden. Und doch unendlich weit. Wie viel besser haben wir es als Christen in dieser Welt. Wir müssen nicht orientierungslos durch die Welt herumirren. Ja, wir sind zwar Fremdlinge in dieser Welt, weil wir zum Reich Gottes gehören, aber wir sind nicht orientierungslos. Wir sind nicht ziellos, sondern wir haben ein klares Ziel vor Augen, nämlich das Reich Gottes und seine Herrlichkeit. Und auf dem Weg müssen wir also nicht herumlungern, sondern Gott will jeden nach seiner Begabung verwenden. Wir müssen nicht schauen, wo wir irgendwo etwas Gutes finden können. Sondern wir wissen ja bereits, wo unser Weg hergeht. Wenn wir dem Levit noch etwas genauer nachgehen, dann finden wir heraus, dass der überhaupt kein Unbekannter war. Nein, sogar aus sehr prominenter Abstammung gekommen ist. Er war nämlich ein Enkel von Mose direkt. Wir können das ein Kapitel später im Richter 18,30 lesen. Wenn der gute Levit sich nachher den Daniter anschließt und die Söhne Dans richteten für sich das Bildnis auf. Und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Moses, und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan bis zu der Zeit, dass das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Da erfahren wir den Namen von dem Levit, der Jonathan, ein Enkel von Mose. Zwei Generationen später, vor dem grossen Freund Gottes. Nur zwei Generationen später ist von dem Erbe nicht mehr viel um. Von diesen 40 Jahren, wo der Moses Volk geführt und geleitet und gelehrt hat, alles weg. Und wir sehen da, dass Gott keine Enkelkinder hat. Jede Generation, jede Person muss sich wieder neu und selbstständig für Gott entscheiden. Wir können nicht für unsere Kinder glauben, so leid es uns manchmal tut. Wir können nur für sie einstehen, wir können für sie beten, wir können ihnen das Wort lieb machen, wir können ihnen Gott lieb machen. Aber am Schluss muss jeder selber entscheiden, ob er den Weg gehen will. Jede Generation muss sich wieder neu Gott zur Verfügung stellen. Am Ende der Zeit kannst du dich nicht auf deine Eltern berufen. Du kannst nicht sagen, ja, mein Vater war ein grosser Pastor oder Missionar gewesen. Darum musst du mich auch aufnehmen. Nein. Es zählt nur, ob du das Erlösungswerk von Jesus Christus ganz persönlich für dich angenommen hast. Ob er dein König ist, nicht der König von deinen Eltern. Oder ob du dein Leben nach deinem eigenen Gutdünken gelebt hast. Das Umherirren von Jonathan ist beispielhaft für unser Leben. Er ist unzufrieden mit der Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hat. Weil im Mose lesen wir, dass jedem Levit klare Aufgaben zugeteilt worden sind. Die sind ihm einfach zugeteilt worden von der Abstammung her. Da haben wir gar nicht lange bewerben oder irgendwas. Sondern es war einfach, wenn du von dem Stamm bist, dann hast du das gemacht. Wenn du von dem bist, hast du dieses gemacht. Und die Aufgaben waren nicht immer so toll. Da war Putzarbeiten. Die Leviten mussten das Zeug tragen von der Stiftshütte. Irgendwer musste Holz suchen, was auch immer. Das waren nicht jetzt Karrierechancen. Als Levit bin ich nachher voll der. Habe ich die grössten Weiterbildungsmöglichkeiten? Nein, das hat einfach geholfen, das war dein Dienst. Und das war manchmal eben nicht so toll. Heutzutage würde man sagen, da wird man ja eingeschränkt. Wie kann ich mich denn selbst verwirklichen in dem? Ja, Gott dienen ist auch heute nicht immer nur angenehm. Wie schnell sind wir dann versucht, etwas Besseres zu suchen? Da hat Gott dich vielleicht klar eine Begabung gegeben, dich für einen Dienst berufen, aber der Dienst ist vielleicht zu wenig gross, wird vielleicht zu wenig gesehen, kommt vielleicht zu wenig Anerkennung über, hat vielleicht zu wenig Karrieremöglichkeiten. Das Klassische heute vielleicht als Mutter, da hast du eine Aufgabe bekommen, deine Kinder zu erziehen, gross zu ziehen, sie auf Gott herzuweisen. Und oft ist das heutzutage eine verlachende Aufgabe. Ha, komm, das kannst du doch abgeben. Das kann doch irgendeine Nanny machen für dich. Und wir nehmen die Verantwortung nicht mehr wahr, die wir dort eigentlich bekommen haben. Oder vielleicht auch in der Gemeinde im Hintergrund dienen. Etwas, wo man nicht vorne auf der Kanzel steht. Ah, das ist ja blöd. Da sieht man mich ja nicht. Da spiele ich ja keine Rolle. Die Leviten sind auch nicht gesehen worden, wenn sie das Zeug von der Stiftshütte getragen haben. Das sind die grossen Priester, die die Bundeslade vorne getragen haben. Die sind gesehen worden, aber die da die Tücher und so getragen haben, naja. Aber wir tun unseren Dienst eben nicht für uns, sondern wir tun ihn für unseren König. Der, der es wert ist, dass wir ihm dienen. Und das gibt uns eine viel größere Dimension. Wir dürfen Anteil am Reich Gottes haben. Die Leviten haben einfach so dürfen Anteil am Dienst Gottes haben. Die haben nichts dafür können, die haben es einfach dürfen. Und das ist eigentlich etwas Geniales. Gott in Treue und Schlichtheit dienen ist besser, als ihm am falschen Ort versuchen zu dienen. Lasset Verse 10 bis 12. Da sprach Micha zu ihm: Bleibe bei mir. Du sollst mir Vater und Priester sein, ich will dir jährlich 10 Silberlinge und Bekleidung und deinen Unterhalt geben. Und der Levit ging hinein. Und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und dieser hielt den jungen Mann wie einen seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, damit der junge Mann ihm als Priester diente, und er blieb in Michas Haus. Der Micha erkennt seine Chance direkt. Sein kleiner Familientempel, wo bis jetzt mal seine Söhne und er ein bisschen gewesen sind, kann auf einen Schlag viel grösser werden. Viel grössere Anerkennung und Legitimation bekommen. Seine Macht und sein Einfluss kann mit einer einfachen Anstellung von einem prominenten Levit sofort expandieren. Wahnsinnig, eine Chance. Und darum zögert er nicht und macht dem Levit direkt ein Angebot. Er soll ihm Vater und Priester werden. Er soll also nicht irgendwie ein lächerlicher Knecht an der Stiftshütte sein, der irgendwelche Putzarbeiten ausführt. Nein, er soll eine Führungsposition bekommen. Und damit bricht Micha erneut mehrere Befehle Gottes. Nämlich erstens, dass Leviten nicht aus der Linie von Mose kommen können, sondern aus den Priestern aus der Linie von Aaron kommen können. Und das Zweite, dass ein Priester auch nur von einem Priester eingesetzt werden können. Also wieder einfach Gottes Wille weg, vorbei. Und das spielt an Micha irgendwie überhaupt keine Rolle. Er sieht vor allem seinen Gewinn. Und am Jonathan scheint es genau gleich zu gehen. 10 Silberling als Taschengeld, Kost und Logie, und du musst dich um nichts mehr kümmern und hast die grösste Chance, Anerkennung zu finden. Es ist ein Angebot, das der Jonathan nicht ausschlagen kann. So verlockend ist das Geld und der Erfolg. Ja, das war ja genau der Grund, warum er irgendwo umhergezogen ist, um eben irgendwo etwas Gutes zu finden. Und vielleicht hat der Jonathan sogar als Gottes Führung gesehen: Ah, da ist mein Ort. Jetzt habe ich es erreicht. Der Micha und der Jonathan hatten ein zentrales Problem gehabt, nämlich dass Geld und Machtsucht über allem war. Dass sie für das bereit waren, alles zu machen. Sie sind bereit gewesen, Gottes Wille mit Füßen zu treten, und sie sind sogar bereit gewesen, eigentlich ein klares Todesurteil auf sich zu nehmen. Weil ein anderes Gotteshaus zu bauen als Silo, ein anderer Ort als Gottes Verehrungsort zu machen, als der Ort, den Gott erwählt hat, ist ganz klar im 5. Mose 12 bis 13 als todeswürdig beschrieben. Und es wird sogar so hart beschrieben, dass das ganze Dorf, das das toleriert hat, bestraft werden muss. Es ist nicht etwas harmlos, wenn sich da der Jonathan darauf einlässt. Für ein bisschen Geld, Macht und Sicherheit sind sie, wie wir auch heute, bereit, alles zu tun. Nur noch ein bisschen betrügen im Geschäft, dann kann ich eine bessere Stellung bekommen, dann werde ich dann befördert. Oder als Arzt ein paar Abtreibungen machen. Das kann man ja schon da. Schadet ja nicht, dafür kann ich meine Stellung behalten. Oder als Pastor den Leuten ein bisschen nach dem Mund zu reden, dass sie nicht zu kritisch werden. Dafür gibt es gutes Geld. Wie oft sind wir wie der Jonathan in unserem Leben? Und nur im Vertrauen auf Gott können wir auch solche faule Kompromisse loslassen. Indem wir Buße tun und umkehren und vertrauen, dass Gott einen Weg mit uns gehen kann, auch ohne faule Kompromisse. Der Jonathan ist von Micha voll und ganz über den Tisch gezogen worden eigentlich. Zuerst verspricht er ihm, ja, du kannst mir Vater und Priester sein, also eigentlich eine Stellung auch über mir. Und am Schluss steht, ja, er hat ihn wie einen von seinen Söhnen behandelt. Doch nicht ganz Vater, doch nicht ganz seine Führungsposition, die er eigentlich hätte wollen. Aber es ist noch viel schlimmer, er lässt Todesschuld mit seinem kompromissvollen Leben auf sich. Und so ist es auch heute, dass Satan uns immer wieder versucht und immer wieder mit falschen Angeboten lockt, mit falschen Hoffnungen irgendwo betrügen will. Uns irgendwie locken will. Komm, Micha, raus, das ist doch ein guter Ort. Das ist doch ein guter Weg für dich. Und da müssen wir immer wieder aufs Kreuz schauen, auf das, was Jesus Christus da hat und sehen, dass Nachfolge mit ihm viel besser ist. Weil es eine langfristige Investition ist, nicht nur eine weltliche. Weil es ein viel grösseres und gewissenhaftes Ziel gibt. Ja, der Jonathan hat den Glauben von seinem Vater verworfen. Das Geld und Erfolg ist ihm zu verlockend worden. Und es ist so verführerisch, in dieser Welt dem nachzugehen. Und darum haben wir viel lieber die Weisheit aus den Sprüchen für uns zur Erkenntnis nehmen. Der Sprich 30, 8 bis 9 ist so ein schönes Gebet aufgeschrieben. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht als Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Das ist Weisheit im Leben. Dass wir nicht nach dem Extrem suchen, sondern nach dem suchen, wo Gott gefällig ist. Nach einem guten Mittelmaß, wird man vielleicht sagen. Im Kapitel 18 werden wir sehen, dass die Geldliebe von Micha, aber auch von Jonathan am Ende zum viel grösseren Fluch wird. Der Micha wird alles verlieren, alles. Und der Levit wird Teil von einer gottlosen Mörderbande werden und damit noch viel mehr in die Sünde und die Schuld abdriften. Wenn jetzt aber der Vers 13 zum Schluss noch lesen. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Halleluja! So etwas Schönes. Der Micha meint, den Fluch zu überwunden zu haben. In seiner Sicht sieht er seinen Weg, einen Weg vom Segen und Bestätigung. Aber hätte er nur einmal Gottes Wort beachtet, dann würde er sehen, dass da kein Segen drauf liegen kann. Der Jonathan ist ein Nachkomme von Mose, nicht von Aaron. Der hätte nicht mal Priester sein können. Nur schon da scheitert es bei ihm. Ja, der Micha investiert extrem viel für seinen Glauben. Er gibt viel Geld aus. Er macht viele, gerade grosse Wege und Aufwände ein. Doch seine Religion ist und bleibt falsch. Und sie kann darum nur ins Verderben führen am Ende. Er baut seine eigene Religion. Er nennt das gut, was Gott verbietet und das böse, was Gott gut nennt. Und meint danach, dass Gott sogar noch den Weg bestätigt und segnet.
Er sucht irgendwo in seinem Leben nach Bestätigungen für seinen Weg. Das kann auch bei uns passieren, dass wir auf dem falschen Weg sind und meinen, oh, das ist gleich noch bestätigt worden. Vielleicht in der Partnerwahl. Die Bibel ist klar, man soll nicht einen Ungläubigen als Partner heiraten.
Ja, aber vielleicht bekehrt er sich ja dann noch, ich kann ja das Zeugnis sehen.
Nein, die Bibel ist klar. Und doch können wir wieder Bestätigung drin suchen. Ah, Gott hat das gleich bestätigt irgendwo. Nein, die Bibel ist klar. Und das ist in so vielen Sachen so, dass die Bibel uns eigentlich klar in Weisheit gibt, wie wir handeln sollen. Und doch suchen wir andere Bestätigungen, um dem widersetzen. Und das passiert, wenn wir eben nicht einen König, wenn wir nicht eine Autorität über uns tolerieren. Aber wenn Gott etwas verbietet, dann ist auch scheinbare Sagen immer noch keine Legitimation davon. Und darum wollen wir das Beispiel von Micha eben nicht als Beispiel nehmen, sondern als Warnung. Wenn das der Paulus sagt, das ist uns zur Warnung geschrieben. Und wir wollen viel mehr Jesus Christus als Beispiel nehmen. Der, der einen absoluten Gehorsam gelebt hat. Gehorsam, der am Ende eben in Segen führt. Nur bei ihm können wir unsere wahre Bestimmung finden. Wir müssen nicht ziellos irgendwo umeinander lungern wie der Levit. Sondern wir dürfen ein Ziel vor Augen haben, das absolut gut ist. Wir müssen nicht das tun, was in unseren Augen richtig ist. Sondern wir können das tun, was wirklich richtig ist. Weil Gott uns sagt in seinem Wort. Amen. Und noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns das aufgeschrieben hast als Warnung für dich und die kommende Weltzeit vor Augen haben. Herr, wir danken dir, ja, dass dein Wort heute immer noch so top aktuell ist, dass das immer noch in unsere Lebenssituation hineinspricht, in unsere Kultur hineinspricht, dass sich eigentlich nicht viel geändert hat seit der Zeit der Richter zu uns. Und doch wissen wir, dass sich etwas Grosses geändert hat, dass wir dich nämlich kennen dürfen. Dass wir deinen guten Willen kennen dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass du am Ende in die Ewigkeit viel Besseres für uns vorhast, als das, was die Welt geben kann. Herr, und so bitten wir dich, dass du uns überführst, wo wir falsche Kompromisse eingehen. Dass du uns aber auch zeigst, wo wir vielleicht irgendwelche Versprechungen eingegangen sind, wo wir nicht halten. Wo wir nach unserem eigenen Recht dünken, wenn wir leben. Herr, bist du uns gnädig in all dem. Amen.